Ich bin Thomas Birrer.
Und ich bin Timo Herroth.
Und zusammen begrüßen wir euch zu unserem Podcast IFZ Talking Finance. Wir sind in unserer täglichen Arbeit in der Schnittstellen der Finanzwelt und der Digitalisierung unterwegs.
Das IFZ ist schweizweit das größte Fachhochschulinstitut im Bereich Finance und wir freuen uns im Rahmen des Podcasts regelmäßig über lokale und internationale Finanzthemen zu sprechen.
Diese Folge des Podcasts dreht sich um das Thema Private Debt. Der Begriff Private Debt weckt in jüngster Zeit vermehrt Aufmerksamkeit, sowohl international als auch in der Schweiz. Private Debt kann definiert werden als nicht börsengehandelte private Kreditfinanzierungen von Unternehmen durch Nichtbanken. Typischerweise werden KMU und kleinere Großunternehmen finanziert. Jedoch ist Private Debt keinesfalls als eine homogene Anlageklasse zu sehen. Innerhalb von Private Debt gibt es verschiedene Unterkategorien, sowohl was Instrumente zur Kreditvergabe als auch Sub-Asset-Klassen betrifft. Wir freuen uns auf den Erfahrungen des Unternehmens FFF, Fresh and Frozen Food AG, zu lernen.
Ja, aber lieber Thomas, zunächst natürlich wieder unser Schmankerl zum Start. Thomas, heute darfst du wieder mir eine Frage stellen.
Genau, Timo, ich wüsste gerne in Bezug zum heutigen Thema Private Debt gerne von dir, wie hoch war der letztmals im Jahr 2019 geschätzte Bestand an Private Debt?
Thomas, eine recht anspruchsvolle Frage. Gibt es, denke ich, die Datenlage ja noch sehr limitiert, weil es noch ein sehr junges Thema ist. Ich schätze mal, der Markt ist finanzierungstechnisch gesehen in der Schweiz dort auch noch recht in den Kinderschuhen, sagen wir mal etwa 2 Milliarden Franken.
Nun, in unserer letzten Studie haben zwei Kollegen und ich das bestehende Schweizer Private Debt Marktvolumen in den letzten Jahren auf durchschnittlich ungefähr 3 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Aber ich finde vor allem auch interessant, dass dieser Markt in den letzten 3 Jahren mit jährlich mehr als 15% gewachsen ist. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Wir begrüßen Olivier Schucht ganz herzlich bei uns. Willkommen, Olivier.
Hallo, grüezi miteinander.
Olivier, du bist CFO bei der Firma Fresh and Frozen Food. Dürfen wir fragen, wer ist Olivier Schucht? Wie bist du nach deinen Stationen im Banking in die Lebensmittelindustrie gekommen und was macht FFF?
Ja, sehr gerne. Also ich bin tatsächlich aus dem Banking zur FFF, also in die Lebensmittelbranche gestoßen. Allerdings war ich früher bereits einmal in der Lebensmittelindustrie tätig. Ich bin ganz ursprünglich Naturwissenschaftler und bin dann über die Beratung und Private Equity in die Industrie gekommen, genauer zu Barry Callebaut, wo ich mehrere Jahre tätig war. In dem Sinn ist er vielleicht, wie soll ich sagen, eher meine Zeit im Banking als Intermezzo zu verstehen. Mein Hintergrund ist eher eigentlich in Industrie. Die FFF ist ein Händler, ein Dienstleister für gekühlte Lebensmittel, die an den Schweizer Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. Wir importieren Produkte aus verschiedensten Ländern der Welt, haben aber auch Schweizer Produkte in unserem Sortiment, die dann im sogenannten Frische-Sortiment der großen Retailer, sprich im gekühlten Regal, verkauft werden. Wir stellen selber keine Lebensmittel her, sondern importieren, wie gesagt, oder beschaffen die Lebensmittel. Wir verpacken sie zum Teil um. Wir entwickeln die Produkte hingegen bei uns und kümmern uns dann im Sinne eines One-Stop-Shops für unsere Kunden, für die gesamte Abwicklung, sprich Logistik, Kommissionierung, bis das Produkt dann, ich sage jetzt mal, in den erforderlichen Mengen zu den gegebenen Zeitpunkten bei unseren Kunden im Gestell drin steht. Ein Standort in Wohlen, vielleicht noch zur Ergänzung. Wir haben einen Standort im wunderschönen Kanton Aargau, genauer im Freiamt in Wohlen. Eine Betriebsstätte, die 2000 2013 neu erstellt wurde auf dem Gelände der Ferrovolen, einem historischen Stahlhersteller, Entschuldigung, und haben dort rund 140, 150 Kollegen bzw. Mitarbeiter vor Ort.
Ja, Olivier, besten Dank für die Einführung. Eine Frage, an der wir nicht herumkommen, kurz am Start noch zum Anfang. Welchen Einfluss hat die Covid-19-Krise aktuell oder die Pandemie auf die Strategie und das Business an sich bei FFF?
Ja, also ich kann vielleicht allgemein sagen, wir wurden jetzt einigermaßen verschont auf der Ertragsseite, insofern, als dass wir größtenteils an den Detailhandel, also an Retail verkaufen. Retail hat im Food-Bereich, so muss man sagen, im Gesamten nicht gelitten letztes Jahr, in einzelnen Produktesegmenten sogar zugelegt. Bei uns, denke ich, hat das einen negativ bis leicht positiven Einfluss gehabt. Wir hatten allerdings trotzdem ein unterschiedliches Bild. Wir verkauften zum Beispiel einen höheren einstelligen Anteil unseres Umsatzes auf der Wärmeplatte. Das ist für den Sofortkonsum. Da haben wir sofort gemerkt, also mit den verschiedenen Lockdowns haben die Umsätze zum Teil 50, 60, 70% nachgegeben. Aber im Gesamten würde ich sagen, war es jetzt einigermaßen noch verkraftbar. Was weniger oder was uns recht große Sorgen gemacht hat im Laufe des Jahres, war die Supply Chain. Wir hatten zeitweise keine Ahnung, oder wir beziehen sehr viel aus Norditalien zum Beispiel, wir beziehen ein bisschen aus Asien. Da gab es schon Momente, wo wir uns gar nicht sicher waren, wie wir da klarkommen würden, ob die Lieferanten wirklich produzieren konnten, aber dann auch, wie die Logistik bzw. die Grenzsituation aussehen konnte. Glücklicherweise wurden wir da eigentlich nie negativ überrascht, beziehungsweise eher positiv überrascht, dass alles eigentlich problemlos funktioniert hat. Und last but not least, sollte ich sagen, hatten wir, ich denke, großes Glück mit der Belegschaft, also die Belegschaft, die sich da sehr diszipliniert gezeigt hat mit den Maßnahmen, die wir eingeführt haben. Und als Konsequenz davon hatten wir keine Krankheitsfälle im gesamten Jahr in der Produktion. Das wussten wir natürlich auch nicht, ob das dann gegeben ist oder nicht.
Ja, eben. Also da hat man ja auch aus Deutschland, gerade auch so im gekühlten Arbeitsumfeld, sag ich mal, hat man auch von vielen Fällen gelesen. Oder ist natürlich sehr erfreulich zu hören, dass bei euch da auch nicht irgendwelche Probleme ergeben haben.
Gut, gewisse Sachen kann man natürlich beeinflussen in der Produktion, aber trotzdem wir machen eben nebst der Logistik auch, haben wir eine Aktivität, wo Lebensmittel abgepackt werden. Haben wir gewisse Maßnahmen oder die Maßnahmen so gut wie möglich haben wir eingeführt. Am Ende ist es bei den Mitarbeitern, muss man ganz, ganz klar sagen. Also gerade die Disziplin der Kollegen, die zum Teil Familie im Ausland haben oder wie man sich da verhält, dass man eben immer das transparent kommuniziert, dass man die nötigen Vorsichtsmaßnahmen im Betrieb, aber auch im privaten Umfeld eben einhält. Also da geht der Credit, wenn ich so sagen darf, geht in erster Linie an unsere Mitarbeiter.
Genau. Jetzt eben, was Timo auch noch angesprochen hat, war die ganze Strategie. Habt ihr da irgendwelche Änderungen vorgenommen oder versucht ihr den Businessplan nach wie vor umzusetzen, wie der mal vor Covid auch bestanden hat?
Grundsätzlich schon. Wir haben keine größere strategische Anpassung vorgenommen. Die strategische Initiative, die wir letztes Jahr lanciert haben, im Laufe des Frühlings, war, dass wir einen Vorstoß machen wollten ins Food Service, also in die Gastronomie, ein Bereich, den ich selber recht gut kenne, eben aus meiner Vergangenheit in der Schokoladenindustrie, aber dass man bei FFF eigentlich nie wirklich systematisch gemacht hat. Und da war das Timing oder konnte das Timing perfekter nicht sein. Wir sind also beim Start unserer Aktivität geradeaus in den Lockdown reingelaufen. Von dem her war das eine etwas, hatten wir, sagen wir mal, viel Zeit, um unseren strategischen Plan zu schärfen und darüber nachzudenken, wie wir das angehen wollen. Aber wir hatten gerade kürzlich die Diskussion jetzt betreffend diesem neuen Tätigkeitsgebiet und haben eigentlich unsere Absicht bekräftigt, dass wir auf diesem Segment der Gastronomie unbedingt weitermachen wollen. Von dem her haben wir eigentlich keine größeren Anpassungen vorgenommen, außer eben vielleicht im Sinne einer Pause bei gewissen Themen, bei denen einfach der Markt jetzt nicht so mitgespielt hat, dass wir so loslegen konnten, wie wir uns das gewünscht hätten.
Ja, absolut verständlich. Eben Gastronomie natürlich aktuell in dieser Zeit ein leider etwas trauriges Kapitel in der Geschichte, würde ich sagen, eben, dass man natürlich momentan vieles eben nicht machen darf.
Eine Ergänzung kann ich vielleicht auch machen, von unserem Sortiment her.
Mhm, ja.
Wir machen eigentlich klassische Convenience im Premium-Bereich, also beispielhaft Pizzen und asiatische Snacks und Falafel, Backwaren, auch Feinbackwaren etc. Ein rapid wachsendes Produktesegment hat sich bei uns herausgestellt als das vegane Sortiment. Da sind wir vor 2-3 Jahren sind wir da zu diesem Thema gekommen und konnten das sehr rasch entwickeln über die letzten 2 Jahre. Und ich erwähne es deswegen, weil es doch Stimmen gibt, die eine gewisse Verbindung herstellen mit der Pandemie und dem Wachstum in dieser sehr innovativen Produktekategorie. Also ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber sagen wir, die Hypothese dahinter ist, dass mit dem Lockdown beziehungsweise der Homeoffice-Situation die Konsumentin und der Konsument sich eher mehr oder näher wieder mit Nahrungsmittelthemen beschäftigen. Vielleicht auch das Bewusstsein geschärft wird über einerseits gesunde Ernährung, aber auch Fragen des Tierwohls, die ganze Debatte rund um die klimatische Erwärmung und dass von dem her die Pandemie eher diese Entwicklung hin zu nachhaltigeren Lebensmitteln gefördert oder zumindest beschleunigt hat. Und das hat natürlich schon gewisse strategische Implikationen für uns, mittelfristig, würde ich sagen.
Gut, ja, dann würde ich vorschlagen, wir wechseln jetzt auch noch auf die finanzielle Seite. Eben, du bist seit 2018, wenn ich das richtig gesehen habe, als CFO bei Fresh and Frozen Food tätig, bei der Fresh Frozen Food AG, und da unterrichtest du bei uns auch in verschiedenen Lehrgängen verdankenswerterweise zur damaligen Buyout-Transaktion, die mit eben so einer Private-Debt-Transaktion finanziert wurde. Ja. Kannst du uns hierzu bitte sagen, wie die Transaktion ausgesehen hat und was es da typischerweise auch so zu beachten gibt, wenn man so eine Transaktion macht?
Ja, gerne. Also zum einen vielleicht 2 Aspekte der Transaktion, wie sich die Situation dargestellt hat und dann, wie man die Finanzierung zusammen, also wie wir die Finanzierung zusammengestellt haben. Die Unternehmung wurde im Jahr 2000 gegründet von 2 Unternehmern aus der Lebensmittelindustrie. 2017, 18 kam einer der beiden Unternehmer in die Nähe des Pensionierungsalters, sagen wir mal so. Und der zweite Mitunternehmer hatte ein Interesse, grundsätzlich unternehmerisch weiterhin tätig zu bleiben, aber mit einem Teil der Aktivität, die er dann auch rausgenommen hat aus der Unternehmung bei der Übergabe. Und so kam es zu einer Nachfolgelösung für das Unternehmen. Es wurde ein Prozess, 1-2 Jahre, bevor wir dann die Firma übernommen haben, gestartet, mit Diskussionen, soviel ich weiß, mit einzelnen Strategen und Finanzinvestoren. Am Ende kam die die Verkäufer aber zum Schluss, dass es sich eigentlich eher oder dass die bessere Lösung wäre, dass ein Unternehmer bzw. eine Gruppe von Unternehmern, die auch operativ das Geschäft weiterentwickeln können, dass das eigentlich die bessere Lösung wäre. Und so kam es zu, oder begannen diese Gespräche im Laufe des Sommers 2017, wenn ich mich recht erinnere. Der Thomas Wirth, der CEO bei uns und Mehrheitseigentümer, hat die Diskussion dann geführt. Ich war damals noch in einer Bank tätig, aber habe die Transaktion dann begleitet auf der Finanzierungsseite, also im Sinne eines, ich sage jetzt mal, eines Beraters für den Thomas. Ich hatte ein bisschen Erfahrung aus der Vergangenheit, wie man Finanzierungen oder was die Möglichkeiten sind für Finanzierungen zwischen klassischer Bankfinanzierung, Junior, Private Debt, Mezzanin etc., die verschiedenen Instrumente bis hin zu Verkäuferdarlehen. Und wir haben dann zuerst uns überlegt, ob man mit einem Private Equity Sponsor das machen könnte, waren dann aus verschiedenen Gründen nicht so überzeugt, ob das die beste Lösung wäre, und kamen dann relativ rasch auf die Möglichkeit, beziehungsweise fingen dann an einer Möglichkeit zu arbeiten, das eigentlich komplett zu finanzieren, inklusive eben mit Hilfe der Verkäuferschaft. Und so kam es dann zu einem Finanzierungsmodell, wo wir einerseits eben eine große Schweizer Bank als Hauptfinanzgeber hatten, plus ein institutioneller Mezzanin-Fonds, ein lokaler aus der Schweiz, plus eben die Finanzierung durch die Altaktionäre, die uns erlaubt haben, ihnen einen Teil des Kaufpreises eben über Zeit zu bezahlen. Und natürlich dann haben wir auch noch unser eigenes Eigenkapital investiert. Das war eigentlich die Finanzierungsstruktur. Wir haben verschiedene Möglichkeiten angeschaut, wie man eben Private Debt einbauen könnte. Und ich kann das vielleicht so ein bisschen auf zwei Überlegungen aufteilen. Zum einen war die Frage, was für Private Debt, also in welcher Form, und die zweite Frage war, von wem, also im Sinne von ein institutioneller eher oder eben ein privater Sponsor, ein Family Office oder ähnlich, sagen wir mal, bis hin zu einzelnen Personen, mit denen wir auch geredet haben, die zwar kein Family Office Setup hatten, aber die, ich sage jetzt mal, durch ihre Investitions- und Unternehmertätigkeit auch Interesse gezeigt haben, das mitzufinanzieren. So. Und auf der ersten Frage der Art der Finanzierung hat sich das relativ schnell auf zwei Möglichkeiten konzentriert. Also zuerst haben wir geschaut, wie weit kann man gehen mit der Bankfinanzierung und der Mezzaninfinanzierung, und haben dann gemerkt, dass es vermutlich nicht ganz geht. Also es ist dann eine Frage ein bisschen des Risikoappetites, wie weit man da auch von der Bank her bereit war zu gehen. Aber wir haben gemerkt, dass es vermutlich nicht ganz aufgeht, und haben entsprechend dann die Diskussion oder das Gespräch gesucht mit den Verkäufern für die Möglichkeit eines Verkäuferdarlehens. Dann hat sich relativ rasch abgezeichnet, dass sie Hand bieten würden. Übrigens ein äußerst positives Signal für die Bank und für andere Finanzierer, dass die Verkäuferschaft und Gründer bereit sind, einen Teil des Kaufpreises stehen zu lassen, einfach aus einer Risikoüberlegung, weil es doch zeigt, dass die Verkäufer einigermaßen überzeugt sein müssen von der neuen Crew, wenn sie bereit sind, eben einen Teil des Kaufpreises als Finanzierung noch drin zu lassen. Also das hat sich relativ rasch abgezeichnet, dass das eine gute Lösung wäre. Die Frage, die dann noch blieb am Ende, war, macht man eine Bank plus Mezzaninfinanzierung oder macht man eine Unitranche-Finanzierung? Also
Ja, eben Unitranche vielleicht für die Hörerinnen oder Hörer, die es nicht kennen, ist einfach eine gleiche Tranche wie soll ich sagen, mit gleichen Bedingungen über den gesamten Fremdkapitalbetrag, oder?
Genau. Also um das vielleicht etwas noch detaillierter wiederzugeben, oder die Bank finanziert einen gewissen Teil, sagen wir mal 3 bis 4 Mal vielleicht das EBITDA, also was in die Richtung. Und Mezzanin finanziert dann obendrauf, sagen wir mal beispielhaft 2 Mal. Also wenn die Bank jetzt 4 Mal und der Mezzaninfonds 2 Mal finanzieren würden, dann wäre das gesamthaft 6 Mal, die finanziert wären, oder 6 Mal der EBITDA, der finanziert würde. Die Unitranche wäre dann ein Anbieter, der direkt 6 Mal macht. Das sind typischerweise Fonds, die in der Nähe des Private Equity Ökosystems angesiedelt sind, oder man findet die, wir hatten Gespräche interessanterweise mit einem Fonds aus Frankreich, es gibt verschiedene in England, es gibt einzelne in Deutschland auch, aber es ist, sagen wir mal, die sind relativ nah an dieser Private Equity Welt. Das haben wir uns überlegt als Alternative, aber das waren eigentlich dann am Ende die 2 Strukturen, die sich da angeboten haben, Unitranche plus Verkäuferdarlehen, oder eben eine dreigestaffelte Struktur, klassische Bankfinanzierung, Mezzanin und Verkäuferdarlehen. Das von den Banken als Eigenkapital angeschaut wird, von der Mezzanin auch, weil es eigentlich keine Rolle spielt aus einer Governance- und Risikoperspektive, ob jetzt das finanziert ist noch von den Verkäufen, oder ob wir das Geld direkt eingebracht hätten.
Ja, aber es ist die Bedingung, dass es nachrangig ist, nehme ich jetzt an.
Das ist völlig klar, ja. Ja, natürlich. Das funktioniert im Übrigen auch. Mezzanin funktioniert nur gegenüber der Bank, wenn es nachrangig zum Bankdarlehen ist. Es ist auch anders abgesichert von den Sicherheiten her. Vielleicht, was ich noch sagen lässt in den Überlegungen damals, ob Unitranche oder eben dieses dreigestaffelte Modell, war schon auch die Komplexität. Also die Finanzierung zusammenzustellen, auch vertraglich mit 3 Parteien, mit Intercreditor Agreements, die da aufgestellt werden müssen und verhandelt werden müssen, das ist nicht ganz ohne. Und das ist sicherlich einer der USPs, also der Vorteil einer Unitranche-Finanzierung ist, dass man eine Gegenpartei hat, oder macht einen Vertrag, und das ist viel schlanker als einer vertraglichen Überlegung. Wir sind dann trotzdem zum Schluss gekommen.
Nein, eben, also eben ist klar die Komplexität, es ist einfacher, nur eine Partei zu haben. Es müssen ja eigentlich auch alle irgendwo aligniert werden, was die Kreditvertragsbedingungen dann betrifft, ja. Oder dass man möglichst die gleichen Definitionen dann wählt, wann welches Ereignis eintritt, oder?
Das ist so.
Und hat das lange gedauert? Hat es gut funktioniert?
Die Verhandlung der Verträge?
Verträge, ja.
Ja, das hat schon ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, die Idee von der Idee zur Finanzierung bis zum Signing waren das 3 Monate.
Okay.
Olivier, noch eine anschließende Frage. Wenn wir jetzt so die Private Debt Finanzierung quantitativ und qualitativ miteinander vergleichen, auf Basis der Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, wie ist so dein Fazit und summa summarum so deine Einschätzung zu der Finanzierung, die ihr gemacht habt?
Ja, also zum einen gibt es ein auf der quantitativen Seite würde ich es vielleicht, also kann man zum einen von den Konditionen sprechen, von der Verzinsung. Ich denke, dort ist es so, der Markt relativ effizient spielt. Also man zahlt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel wieder von Unitranche nehme, ich schaue, oder was kostet die Bankfinanzierung, was kostet Mezzanin, was kostet das im Mittel, dann ist das relativ nah an dem, was dann Unitranche entsprechend über das Gesamte verlangt. Also das zeigt, dass ich sage mal, die Risiko, dass die Preisgestaltung des Risikos relativ transparent und effizient funktioniert. Das war auch nie wirklich ein Thema, dass man versucht hat, da sich möglichst, wie soll man sagen, auf den Kosten zu optimieren oder dass man da gesehen hätte, dass es riesige Unterschiede gegeben hätte. Noch interessanterweise noch fast eher auf der Bankfinanzierung. Da hatten wir für mich jetzt eher überraschend, also ich will nicht sagen große Differenzen, aber Differenzen, die doch noch einigermaßen aufgefallen sind zwischen den Anbietern im Markt. Was sicherlich wichtig ist, das würde ich auch zu den quantitativen Aspekten zählen, sind die Fragen rund um die Covenants oder wie die Covenants ausgestaltet werden. Da hat sich gezeigt, dass da doch dass es sich lohnt, das Gespräch zu suchen, sag mal so. Nicht, dass wir dann im Anschluss nahe an die Covenants gekommen wären, aber wir haben schon gemerkt in den Diskussionen, auch später dann im Rahmen einer Refinanzierung, dass es da durchaus gewisse Covenants gibt, die sehr, sehr wichtig, also die sehr strikt angewendet werden, so muss man sagen, weil sie in den Risikomodellen der Finanzierer eine ganz prominente Rolle einnehmen und dass es andere Covenants gibt, die vielleicht etwas weniger kritisch sind. Und dort lohnt es sich, das Gespräch zu suchen und ja, und dort vielleicht eher dort das quantitativ ein bisschen zu erweitern und oder sich dort einen gewissen Spielraum zu lassen. Was auch noch ein wichtiger Aspekt für uns war die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Das war ein wichtiges Thema bereits eigentlich bei der ursprünglichen Strukturierung, darüber nachzudenken, wie man refinanzieren könnte in Zukunft, vorausgesetzt natürlich, dass es die Zahlen zuließen. Da haben wir hingegen recht schnell gemerkt, dass ein institutioneller Anleger, ein institutioneller Investor, wie der uns die Mezzanin-Finanzierung ermöglicht hat, dass für die Vorfälligkeitsentschädigungen sehr, sehr wichtig sind. Das hat damit zu tun, wie sie das Geld eben wiederum ihrer institutionellen Anleger investieren und wie diese Verträge ausgestaltet sind. Und das war ganz klar ein Kompromiss, den wir eingehen mussten. Wir hätten hingegen andere Quellen finden können, die da vielleicht flexibler gewesen wären, sprich eben private Investoren oder Family Offices, das wäre vielleicht für die weniger kritisch gewesen. Für uns war aber klar, dass die Vorteile eines institutionellen Investors überwiegen. Ich würde sagen, im Verständnis oder für die Zusammenarbeit, für ihr Verständnis, das sie haben, auch für eine gewisse emotionale Losgelöstheit vielleicht von in gewissen Situationen drin, wollten wir eigentlich wirklich einen institutionellen Investor haben. Die Kehrseite der Medaille war dort ganz klar das Vorfälligkeitsthema. Das war eine Conditio sine qua non nicht nur für den Mezzaninfonds, der uns dann am Ende finanziert hat, sondern für sämtliche andere, mit denen wir geredet haben. Was das Qualitative angeht, eben, also das eine ist sicherlich so, dass das Thema institutionell versus privat, ich glaube, da waren wir recht schnell überzeugt davon, dass wir es eben mit einem, in Anführungszeichen, professionellen Investor probieren sollten, wenn es geht, jetzt für die Mezzanin. Das zweite Thema ist qualitativ also ein bisschen die Nähe, sagen wir mal. Also wir haben, wie gesagt, mit gewissen Investoren, auch institutionellen Investoren gesprochen aus dem Ausland. Die Schwierigkeit dort ist, es gibt recht wenig Fonds in der Schweiz für Mezzanin. Also die kann man, also das wisst ihr ja besser als ich, aber...
Ja genau, das haben wir in unserer Studie damals auch geschrieben, welche Player sich da in der Schweiz aktiv sind nicht so viele.
Das ist so, und gerade im KMU-Segment Dort ist es also sehr überschaubar. Ich glaube, wir haben mit zwei, höchstens drei, haben wir überhaupt gesprochen in der Schweiz, die da in Frage kamen. Und entsprechend stellte sich dann die Frage, sollten wir vielleicht auch im Ausland gewisse Optionen anschauen? Und da, das ist, ich denke, eher jetzt ein qualitativer Aspekt, aber jemanden zu haben, der ja doch so aus einem Schweizer Umfeld kommt, der die Schweizer KMU-Landschaft kennt, der unseren Markt auch kennt, also den Schweizer Detailhandel, der auch die Banken gut kennt. Also vorher haben wir haben ja vorhin das Thema Abgleich zwischen Senior- und Junior-Finanzierern gesprochen, vertraglich etc. Die Finanzierungspartner, die kannten sich aus vielfältigen Vorgängen, Transaktionen. Das war entsprechend natürlich einfacher. Das ist auch einfacher, wenn es dann um Themen später geht, die man vielleicht etwas anpassen will, bis hin zu, im Übrigen, zu einer möglichen Refinanzierung. Aber also da Partner zu haben, die sich kennen, die auch vertraut sind mit unserem Marktumfeld, das war sicherlich ein wesentlicher Treiber für unsere Entscheidung, dann die Finanzierung eben so zusammenzustellen, wie wir sie dann gemacht haben. Also nebst natürlich, dass wir die Finanzierer gefunden haben, die dazu bereit waren, sollte ich auch sagen.
Genau, eben. Es geht ja darum, mal eine Lösung zu finden, die überhaupt machbar ist, oder? Wie ihr gesagt habt, ja, einerseits eigenes Geld mal selbstverständlich für den EK-Teil benutze, dann die kleine Bank, Mezzanin, Fonds und eben auch noch Verkäuferdarlehen, oder? Es ist ja schon schwierig an sich, die ganze Transaktion zu finanzieren, aufzugleisen, dass es funktioniert und dann trotzdem eben, wie ich dich verstanden habe, zu schauen, eben welche Art und genau mit wem und mit welchem quantitativen und qualitativen Aspekt. Und eben quantitativ hast du ja auch gesagt, es ging nicht darum, irgendwelche Kosten in dieser Phase möglichst zu optimieren, sondern es geht ja darum, Bedingungen zu finden, die für alle passen und eben den passenden Mix zusammenzustellen. Das finde ich auch an eurem Beispiel extrem spannend, dass es dann nicht einfach eine Private Debt Art von Kredit gegeben hat, sondern ihr habt meines Erachtens wirklich sehr spannend eben einen guten Mix, eine gute Mixtur gefunden aus verschiedenen Instrumenten und von verschiedenen Personen oder Fonds, die eben dann Geld zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Anschlussfrage oder Abschlussfrage. Das war jetzt immer der Zeitpunkt dieser Buyout-Transaktion, den wir eigentlich besprochen haben, was euch bewegt hat. Frage, hat jetzt Covid-19 allgemein da auch noch für eine Veränderung in der Finanzierung gesorgt oder hat sich da in der Zwischenzeit auch, das sind jetzt auch schon wahrscheinlich etwa 3 Jahre ungefähr her, hat sich da wieder einiges getan mit Refinanzierung, hat sich die Mixtur sozusagen verändert über die Zeit?
Wir haben, wie du richtig gesagt hast, die Unternehmung Anfang 2018 übernommen. Das sind also etwas über 3 Jahre her. Konnten dann im Laufe des zweiten Halbjahres 2019, also nach rund 18 Monaten, konnten wir die Schulden refinanzieren. Das sah so aus, dass das teuerste Kapital entsprechend der Seniorität in der Kapitalstruktur die Aktionärsdarlehen waren. Die waren einerseits finanziell am teuersten, aber die hatten auch gewisse Aspekte vertraglicher Natur, die sagen wir mal, gewisse, wenn man so will, indirekte Kosten für uns beinhalteten. Und so war eigentlich unser Interesse, im Übrigen auch das Interesse der Aktionäre, also der ehemaligen Aktionäre, die uns das zur Verfügung gestellt hatten, war da genau gleich. Die wollten ja auch irgendwann mal ihr Geld zurückbekommen. Und entsprechend war das eigentlich der Fokus, dass man das refinanzieren konnte. Und die Refinanzierung sah dann folgendermaßen aus. Wir haben die Bank, also zwischenzeitlich hatten wir natürlich einen Teil der Bank Schulden zurückbezahlt. plus ein gewisses Polster an nicht betriebsnotwendiger Liquidität aufgebaut und konnten so zusammen mit einer Erhöhung der Bankschulden über das ursprüngliche Niveau hinaus, also von der anfänglichen Transaktion, konnten wir die Altaktionäre quasi komplett zurückbezahlen plus ein Teil der Mezzanin-Finanzierung. Also am Tag nach der Refinanzierung hatten wir dann bis auf noch gewisse Restposten, hatten wir eigentlich nur noch die Senior-Finanzierung plus ein Teil eben der Mezzanin. Wir hatten uns auch überlegt, ob wir versuchen könnten, alles zu refinanzieren mit der Bank. Das wäre etwas aggressiv gewesen vermutlich und haben uns dann dafür entschieden, das zu verlängern mit der Mezzanin-Finanzierung, auch deswegen, weil unsere Erfahrung mit ihnen sehr positiv war und wir eigentlich diese Beziehung aufrechterhalten wollten. Eine Frage ist ja immer, wie optimiert man sich in dem Moment? Die andere Frage ist, wenn sich dann Opportunitäten ergeben oder sonstiger Bedarf in Zukunft, hat das schon einen gewissen Wert, auch solche.
Genau, eben die Flexibilität auch zu wahren, ist ja immer auch ein Argument dann, ja, auf das man achten sollte in der ganzen, im Finanzierungsmix dann.
Und dort hingegen, du hast ja vorher den Punkt nochmal aufgenommen mit den Kosten, so sehr das nicht das zentrale Thema war bei der ursprünglichen Finanzierung. Die Refinanzierung hat einen erheblichen Kostenimpact. Also das ist schon, das Verschuldungsniveau ändert sich ja nicht durch die Refinanzierung, es ist nur eine Umschichtung. Aber wenn man diese Möglichkeit hat und wenn man diese Möglichkeit auch einigermaßen planen und auch vordiskutieren kann, bereits bei der Finanzierung der Transaktion, dann kann das schon finanziell sehr, sehr attraktiv sein. Es geht natürlich nur, wenn man eine gewisse positive Dynamik zumindest auf dem EBITDA hat. Oder dann funktioniert es besonders gut, weil dann kann man das Releveraging oder die Verschuldung auf ein höheres Niveau anheben und dann bekommt es eine sehr positive Dynamik. Mhm. Die Vorfälligkeitsentschädigung haben wir natürlich bezahlt, entsprechend mit dem Mezzanin-Anbieter, aber soll ich sagen, mit Freude, wenn man so will, weil es war ja wirklich dank Ihrer Unterstützung, dass wir die Finanzierung überhaupt bewerkstelligen konnten anfänglich.
Genau, man wusste es ja auch von vornherein, es war dann ja nicht irgendwie eine böse Überraschung im Endeffekt. Ihr wusstet das ja und seid das auch eingegangen, oder?
Ja, was jetzt die Covid angeht, letztes Jahr, das hatte eigentlich keinen unmittelbaren Einfluss auf die Refinanzierung. Das Einzige, was wir getan haben, ist, wir waren etwas, sagen wir mal, konservativer auf dem Cash-Management und haben versucht, insbesondere in der frühen Phase, im Frühling, möglichst Liquidität zurückzuhalten, wenn das ging, auch im Rahmen der Finanzierung. Und da gab es, ich sag mal, zwei Hebel, wo insbesondere die Bank bereit war, da eine gewisse Flexibilität zu zeigen, um uns zu erlauben, die Liquidität zu erhöhen. Aber also das hat eigentlich an der generellen Struktur hat es nichts
geändert. Hat sich nicht direkt ausgewirkt. Eben das ist das, was man auch von vielen anderen Unternehmen her hört oder dass man versucht hat, da Cash zu horten oder Limiten zu ziehen, allenfalls einfach Geld zur Verfügung zu haben, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, um die Aktivitäten entsprechend fortzuführen.
Ich denke, das ist auch ein wichtiger, wenn man so will, ich weiß nicht, ob qualitativ oder quantitativ Aspekt, aber einerseits die Flexibilität früh einzubauen, gerade eben Thema Kontokorrent, Linien, also von denen man denkt, dass man die möglicherweise nie brauchen wird, aber dort ein gewisses extra Polster zu haben, beziehungsweise Flexibilität einzubauen und das Ganze mit einem Finanzierer, den man idealerweise schon etwas kennt, oder zu dem man auch einen direkten Draht hat. Da lohnt es sich übrigens auch, regelmäßig Austausch zu pflegen, auch wenn es in dem Sinn keinen dringenden Bedarf gibt, irgendwelche Punkte zu klären. Aber diese Nähe, die kann dann schon hilfreich sein, wenn es darum geht, dort eine gewisse Flexibilität zu haben.
Ja, super. Also das waren wirklich ganz viele spannende Einsichten, lieber Olivier, die du uns hier gegeben hast in eine wirklich spannende Transaktion. Und eben seitens Hochschule Luzern wünschen wir dir und auch dem ganzen FFF-Team weiterhin alles Gute und hoffentlich noch ganz viele EBITDA-Steigerungen, die ihr in Zukunft beobachten könnt.